ARD Sounds.
Einmal vorab, bevor wir hier heute mit unserer Folge loslegen. Im Mai gibt es ein großes Podcast-Festival, das erste ARD Sounds Festival in Nürnberg. Und wir von FKM, wir machen da einen Live-Podcast mit einem richtig tollen Gast, mit Jörg Diehl. Jörgs Geschichten, die klingen manchmal ein bisschen wie Krimis. Ich sag nur Stichwort Nord Stream Pipeline oder wo ist Jan Marschalek, der Ex-Wirecard-Vorstand? Seit diesem Jahr leitet Jörg die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Das Ganze findet statt am 9. Mai um 18 Uhr. Mehr Infos dazu findet ihr auf ardsoundsfestival.de. Unter diesem Link kann man auch die Tickets für unseren 11KM Live-Podcast kaufen. Ich jedenfalls würde mich total freuen, wenn ihr kommt. 9. Mai, Nürnberg. Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Das Ganze beginnt mit einer harmlos anmutenden SMS. Und ein paar Klicks später räumt ein Online-Betrüger dein Konto leer. Es geht um ein weltweites Betrugssystem. Mit SMS-Phishing werden Milliarden Euro gestohlen. Alexander Nabert ist Investigativjournalist und hat zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen von BR Recherche, dem norwegischen Rundfunksender NRK und der französischen Zeitung Le Monde herausgefunden, wer dahinter steckt. Er nimmt uns mit bis nach Bangkok auf die Jagd nach den Tätern. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Und heute ist Mittwoch, der 1. April. Hi Alex.
Hi Elena, danke für die Einladung.
Also Alex, spielen wir dieses Betrugsszenario doch einfach mal durch. Wie läuft es ab?
Okay, ich schicke dir jetzt mal eine SMS.
Das DHL-Paket ist im Lager angekommen und kann aufgrund unvollständiger Adressangaben nicht zugestellt werden. Bitte bestätigen Sie Ihre Adresse im Link innerhalb von 12 Stunden. Das DHL-Team wünscht Ihnen einen schönen Tag.
Wenn du jetzt mal auf den Link klickst, dann können wir uns anschauen, was dann passiert.
Okay, jetzt bin ich auf der Seite DHL. Man sieht so dieses gelbe Banner oben, dann den DHL-Schriftzug, so eine Suchmaske, dann so ein Stockfoto von einem Paketboten, der ein Paket trägt. Also es sieht alles sehr offiziell aus. Und dann steht hier Lieferstatus. Da die Lieferadresse nicht klar ist, wird Ihr Paket nicht geliefert. Bitte aktualisieren Sie Ihre Adresse. Elena Kuch, Adresse, Straße.
Kann das sein, dass du da gerade 11KM Straße 11 eingegeben hast?
Ja, da wohne ich übrigens.
Ja, das kommt dir gerade auf meinem Bildschirm Ziffer für Ziffer bei mir an. Also okay. Du musst noch gar nicht absenden, sondern ich sehe hier, du tippst
jetzt 0160.
Ich sehe live, was du gerade eintippst.
Online-Bezahlung. Für die erneute Lieferung müssen wir einige Servicegebühren erheben. Ihr Paket wird nach Zahlungseingang erneut zugestellt. Pauschalbetrag 27 Cent. Gut, so teuer ist das ja jetzt nicht.
Das heißt, du trägst jetzt die Kreditkartennummer ein?
Ich trage jetzt eine Kreditkartennummer ein.
Ah ja, 1111. 31314. Ja, das kommt hier alles bei mir an. Also was du da gerade siehst, ist eine Phishing-Seite, die dafür da ist, an deine Daten, vor allem eben an deine Kreditkartendaten zu kommen. Und das, was ich hier vor mir habe, ist eine Software und die hat den Namen Magic Cat. Und wie es jetzt weitergeht, ist, ich trage deine Kreditkartennummer ein in mein Apple Pay oder in mein Google Pay. Dann habe ich diese perfekte Kopie von deiner Kreditkarte auf meinem Handy und damit kann ich dann einkaufen gehen. Im Zweifel in jedem Supermarkt, in Luxusgeschäften und so weiter.
Das Ganze wäre für mich natürlich jetzt echt doof, aber zum Glück bist du ja kein Betrüger, sondern Journalist. Wie bist du denn an diese Software Magic Cat gekommen?
Dafür nehme ich dich mal mit an den Anfang dieser Recherche. Jeder kennt ja solche angeblichen Paket-SMS. Ich habe die schon bekommen und alle Leute, mit denen ich in den letzten 1,5 Jahren gesprochen habe, haben die auch schon mal bekommen. Und heute wissen wir, das ist ein ziemlich globales Phänomen. Also nicht nur in Deutschland kennen wir das, sondern auch in vielen anderen Ländern werden Leute mit Nachrichten wie genau diesen zugespammt. Und eine dieser vielen Nachrichten, die ging an den falschen Typen. Und der heißt Arland. Der kommt aus Norwegen und der ist Hacker. Jedenfalls dürfen wir ihn so nennen.
The most universal term, I think, is ethical hacker. Like making a difference between the good and the bad.
Sein richtiger Jobtitel ist natürlich viel LinkedIn-kompatibler. Er heißt IT Security Consultant.
It was from the Norwegian Postal Office. Oh, there was some problem with delivering your package. You need to click this link.
Er hat hier also auch seine SMS bekommen, angeblich von der norwegischen Post. Und gemeinsam mit seinem Kollegen, dem Amerikaner Harrison, hat er entschieden, sich das genauer anzuschauen.
That was during our brainstorming session, like it's kinda snapped. This is.
Sie haben auf den Link geklickt, genau wie du gerade. Und der soll ja angeblich zur norwegischen Post führen. Aber die beiden haben schon von Anfang an den Braten gerochen und gesagt, das kann auch nicht stimmen. Und sie haben dann eben die Seite gehackt.
Also diese Phishing-Seite, da wo man seine Kreditkartennummern eingeben soll, da sind sie in das System, in die Software dahinter eingedrungen.
Das ist natürlich so ein total langer und komplizierter Prozess, sowas zu hacken.
It's a lot of trial and error. In a way, sort of throwing spaghetti at a wall in an organized manner, if that makes sense.
Harrison beschreibt den so, als würde man irgendwie Spaghetti an die Wand werfen und gucken, was stecken bleibt.
Like, you have a big wall and a lot of spaghetti and you think, I think over here is a good place to throw spaghetti and see what happens.
Am Ende waren die Hacker erfolgreich und hatten zwei Dinge in der Hand. Erstens eben diese Software, mit der man diese Fake-Seiten erstellen kann. Und zweitens eine Datenbank, in der die Aufrufe von den gefälschten Seiten protokolliert sind.
Was ist das genau für eine Software? Wie funktioniert die?
Also die Software ist eine Web-Oberfläche. Das sieht ziemlich modern aus. Ein bisschen so wie so ein Dashboard oder so. Es gibt so hübsch animierte Grafiken, ein ordentlich sortiertes Menü. Und der Zweck der Software ist es dann, das sieht man relativ schnell, eben diese Phishing-Seiten aufzusetzen und dann auch zu kontrollieren. Also eine Software für Leute, die betrügen wollen. Das ist ja einziger Zweck. Die Software bietet da einige hunderte Vorlagen für Unternehmen und Institutionen aus mehr als 130 Ländern. Und dabei geht es dann ganz oft um Paketzustellungen, also die norwegische Post oder in Belgien oder UPS in den USA und so weiter. Aber es gibt auch ganz andere Möglichkeiten, also Mautsysteme, Steuerbehörden, YouTube, Fluggesellschaften. Also die Software, die hat fast immer ein passendes Template. Mit wenigen Klicks kann man dann eine Webseite mit dieser Software fälschen und dann online stellen.
Also eine Art Service-Handwerkskasten für Scamming.
Ganz genau. Also wenn du wirklich gar nichts kannst, so eine Phishing-Seite kriegst du ans Netz, wenn du heute einen Guide liest und diese Software mietest. Als die Hacker die Scammer gehackt haben, haben sie dabei auch eine Datenbank in die Finger bekommen. Und diese Datenbank konnten wir auswerten. Sie stellt ein Protokoll dar, das für einen Zeitraum von ungefähr 7 Monaten festhält, wann welche Phishing-Seite von wo aufgerufen wurde und welche Daten dabei eingegeben wurden. Ich baller dir jetzt mal ganz kurz ein paar Zahlen um die Ohren, damit wir die Dimension des Scams ein bisschen besser verstehen. In der Datenbank können wir zum Beispiel sehen, dass es etwa 35.000 Phishing-Seiten global gab, die mit der Software erstellt wurden. Und wir können sehen, dass die gefälschten Seiten insgesamt mehr als 13 Millionen Mal angeklickt wurden. Jetzt ist es ja aber so, dass nicht alle 13 Millionen Leute, die diese Seite angeklickt haben, auch Daten eingegeben haben. Viele Leute schauen sich die Seite auch erstmal nur an und verlassen sie dann einfach wieder und nicht alle, die dann irgendwie Daten eintragen, kommen dann bis zum Schluss und geben auch noch ihre Kreditkartennummer ein. Und wir haben dann eben ausgewertet, wer macht den Prozess dann bis zum Ende durch? Also wer gibt dann noch seine Kreditkartendaten ein? Und haben gesehen, weltweit wurden 880.000 echte, valide Kreditkartendaten in 7 Monaten in die Phishing-Seiten eingetragen. Und für Deutschland sind das ungefähr 20.000, um das einmal hier auf Deutschland runterzubrechen, genau.
Okay, und das eine ist ja, die Daten da einzugeben und dann möglicherweise so eine Kreditkarte dann dazu anzulegen. Ist da auch wirklich Geld geklaut worden von den Leuten, die ihre Kreditkartennummern da eingegeben haben?
Das ist definitiv so. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, denen genau das passiert ist. Also wir haben etwa 200 der Opfer angerufen. Sie hatten ja ihre Telefonnummern in die Phishing-Seiten eingetippt. Und diese Telefonnummern sind dann in der Datenbank der Scammer über die Hacker bei uns gelandet. Und als wir diese ganzen Leute angerufen haben, haben wir gemerkt, dieser Scam, der trifft wirklich jeden. Wir hatten da einen Anwalt am Telefon, eine Unternehmerin, einen Lehrer, einen IT-Spezialisten, einen Chefredakteur von einer großen Zeitung, you name it, sogar eine frühere Bundesministerin. Und dabei hat sich auch unser eigenes Vorurteil so ein bisschen zerstreut. Wir hatten gedacht, dass es sicher eher ältere Leute sind, die darauf reinfallen. Aber wir mussten lernen, das sind vor allem Leute, die einfach viel im Internet bestellen. Also bei denen das logisch ist, dass sie gerade ein Paket erwarten. Das sind also Leute, die sind so grob geschätzt zwischen 20 und 50 Jahren. Jedenfalls von diesen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, haben uns 26 Leute gesagt, wie viel Geld sie denn verloren haben bei diesem Scam. Das sind im Schnitt über all diese Leute gerechnet 1400 Euro. Es ist dabei aber ein bisschen schwer zu sagen, um wie viel Geld es insgesamt geht. Also wir wissen jetzt nicht, wie viele der Kreditkarten am Ende tatsächlich ausgecashed wurden, also benutzt wurden. Und dann wissen wir auch nicht, wie viel Geld jeweils erbeutet wurde, weil die Datenbank, die protokolliert ja nur, was in die Phishing-Seite eingegeben wird und nicht, was dann danach mit den Daten passiert. Wenn man das jetzt super, super konservativ rechnet, also annimmt, dass der durchschnittliche Betrag deutlich geringer ist als den, den wir da jetzt ermittelt haben und dass nur jeder Zehnte Geld verliert, sagen wir mal, dann kommt man schon auf mindestens 22 Millionen Euro, die die Scammer in diesen 7 Monaten gemacht haben.
We estimated that in the US alone, in a period over a little over a year, we were looking at minimum of sort of $3 billion in losses.
Wir haben dazu auch Fort Merrill gefragt. Das ist praktisch der Experte für diese Art des Betrugs. Er berät Banken und Regierungen und Institutionen und so weiter. Und der sagt, global geht das Ganze auf jeden Fall in die Milliarden.
I mean, globally, this type of fraud, this phishing fraud from 2023 onwards, I mean, the number is in the billions of dollars, US or billions of euros for sure.
Also offenbar wirklich ein riesiges Betrugssystem. Wer steckt denn dahinter? Wer erbeutet dieses viele Geld, diese krassen Summen?
Also die Hacker haben ja diese Software, die sie gehackt haben, untersucht und getestet und auch so ein bisschen unter Stress gesetzt. Und sie haben uns erzählt, dass es dann irgendwann so einen weirden Bug gab und irgendwo in der Fehlermeldung ist ihnen dann ein Wort aufgefallen. Dacula. Und das erschien ihnen irgendwie sofort wichtig, so als wäre das ein Name, irgendwie ein Username.
First we found the user Dracula. And that was a handle on Telegram, username.
Und auf Telegram eben haben die Hacker das Profil von jemandem gefunden, der sich Dracula nennt. Und der tritt da als Entwickler der Software auf. Er hat eine Chatgruppe betrieben, in der mehr als 700 Leute waren. Und diese Chatgruppe konnten wir dann auch lesen.
Und was habt ihr in dieser Chatgruppe herausgefunden?
Als wir angefangen haben, das zu lesen, haben wir ganz schnell den Eindruck bekommen, dass es sich vor allem hier um junge Männer handelt, die da schreiben. Das ist alles so ein bisschen diese junge, etwas edgy Internetkultur. Man macht sich übereinander lustig, man postet Memes, man will sich irgendwie beweisen. Und es gibt da Typen, die so mit ihrem Lifestyle angeben. Die zeigen dann Videos, wie sie Lambo fahren oder Mercedes. Sie zeigen dicke Uhren, viel Alkohol, junge, kaum bekleidete Frauen auf Partys, solche Dinge eben. Neben all diesem Geschnatter auch miteinander ist das eigentliche Hauptthema der Gruppe aber der Scam. Die Scammer tauschen sich hier aus. Also sie geben sich gegenseitig Tipps, in welchen Ländern die Leute besonders leichtgläubig sind. Und sie fragen sich, welches Land ist für strenge Banken bekannt oder einer sagt sowas wie, ich habe überlegt, in Schweden zu scammen, weil die Leute da viel Geld haben. Hat da jemand Erfahrung? Solche Dinge. Wir sehen in diesen Chats ganz viele Fotos von Kreditkarten in diesen Handy-Wallets. Also wir sehen teilweise Bilder, da sind 10, 12 Handys nebeneinander und auf jedem dieser Handys sind dann 10, 12 Kreditkarten. Also sie präsentieren richtig stolz ihre Beute. Oder sie posten Kassenzettel, wie sie in irgendwelchen Luxusgeschäften einkaufen waren. Louis Vuitton, Chanel, solche Läden. Also wir sehen, die erbeuten Kreditkarten und sie setzen sie auch ein.
Was sind das für Menschen und konntet ihr mit denen sprechen?
Also in der Chatgruppe von Dracula ist uns ein Typ aufgefallen, der heißt X667788X. Wir nennen ihn aber nur X66, weil es ein bisschen leichter ist. Und der ist sehr aktiv in diesem Chat und gibt enorm viel von sich preis. Und wir können in der Datenbank sehen, die wir von den Hackern haben, dass sein Name, also dieses Kürzel X66, mit alleine 12.000 Kreditkarten verknüpft ist. Und wir haben in diesen Chats viele Hinweise darauf gefunden, dass er in Bangkok lebt. Über eine Telefonnummer, die wir in einem Video gesehen haben, haben wir dann einen Messenger-Account von ihm gefunden. Und dort konnten wir das erste Mal ein Foto von ihm sehen. Das ist ein junger Typ, so Mitte 20, der sitzt da auf der Rückbank von einem teuren Auto, wo es einen Sternenhimmel gibt. Und darunter, unter diesem Bild, steht dann sein Name. Und der heißt Chris. Und dieser Chris arbeitet mit einem Typen zusammen, der Ken heißt. Und dann haben wir die Instagram-Profile gefunden und haben eben verschiedene Orte gefunden, an denen Chris und Ken, sein Kumpel, mit dem er zusammenarbeitet, sich aufhalten. Und das sind dann so Clubs, Cafés, Bars, Restaurants, also richtig konkrete Adressen, an denen man nach den beiden fragen kann. Und all diese Orte, die sind auch in der gleichen Gegend. Das ist Ekkamai, das sind im Prinzip 4 Straßenzüge in Bangkok.
Okay, also nochmal kurz. Ihr habt bei eurer Recherche 2 konkrete Namen von mutmaßlichen Scammern gefunden, Chris und Ken. Wie seid ihr denn weiter vorgegangen?
Irgendwann hatten wir so viele Hinweise, die nach Bangkok gezeigt haben, dass ich mich entschieden habe, ich muss nach Bangkok fliegen. Und das habe ich gemacht zusammen mit meinem Kollegen Martin, der kommt vom norwegischen Rundfunk, mit dem wir für diese Recherche kooperiert haben. Und wir sind dann dahin geflogen und wir wollten X66 finden und wir wollten seinen Kumpel Ken finden. Und wir wollten sie fragen, warum postet Ken Kassenzettel mit unerhöht hohen Summen? Warum unterhalten sich die beiden über mutmaßlich gestohlene Kreditkarten? All solche Fragen wollten wir denen eben in Person stellen. Und bevor wir dann losgeflogen sind, haben wir uns noch einen kleinen Bot programmiert. Mhm. Und der hat uns immer benachrichtigt, wenn Ken oder Chris oder eine Person aus ihrem Umfeld, also Freunde und so weiter, auf Instagram posten.
Okay, und dann wart ihr in Bangkok mit dem Handy in der Hand und hat euch der Bot auf Insta-Post aufmerksam gemacht?
Also erstmal waren wir unterwegs, zum Beispiel in so Läden von französischen Luxusmarken und haben eben da gefragt nach diesen Kassenzetteln, die die beiden gepostet hatten. Und die Shops waren da naturgemäß relativ zugeknöpft, aber sie haben uns bestätigt, dass die Kassenzettel echt sind. Und irgendwann dann ist unser Insta-Bot losgegangen. Und eine Frau, die wir für die feste Freundin von Ken halten, weil die so gemeinsame Bilder am Valentinstag gepostet haben und solche Sachen, die hat eine Story gepostet aus einem Café. Und wir sind dann ins Taxi gesprungen und so schnell wie möglich dahin in dieses Café, weil wir die Hoffnung hatten, dass er vielleicht dabei ist. Oder dass er später dazukommt, wenn sie da jetzt in dem Café ist. Und dann haben wir uns in dieses Café gesetzt mit etwas Sicherheitsabstand und wir haben sie sofort gesehen, aber Ken war leider nicht da. Und irgendwann, wie es natürlich kommen musste, bezahlt sie, steht auf und geht. Und gleichzeitig, im gleichen Moment, postet er eine Story auf Instagram. Wir gehen also aus dem Café raus, sehen die Freundin von Ken dann noch auf der Straße. Sie läuft auf und ab, versucht offenbar ein Taxi zu bekommen. Und sie bekommt dann eins, aber wir nicht. Und ihr Taxi steht dann an der Ampel und biegt genau in die Richtung ab, in die sie muss, wenn sie sich jetzt mit Ken treffen will, weil wir ja wissen, von wo er gerade gepostet hat. Und ich habe gedacht, ey, vielleicht kann ich das Taxi im Blick behalten, dann bin ich halt einfach gerannt. Vielleicht führt sie uns jetzt zu ihm.
I can't see the taxi anymore. I can't see it.
Und irgendwann konnte ich nicht mehr, ich habe das Taxi aus den Augen verloren. Ich komme dann total durchnässt an diesem Ort an, an dem Ken 20 Minuten vorher gepostet hat. Er ist nicht mehr da, sie ist nicht da.
Und seid ihr dann wieder abgereist?
Glücklicherweise hatten wir noch ein paar Tage in Bangkok. Wir wussten ja, dass Ken in der Stadt ist und wir wollten ihn mit den Recherchen konfrontieren, fragen, was hat er dazu zu sagen. Wir wollten wissen, was ist seine Rolle im Magic Cat-Netzwerk. Wir haben Bilder von ihm rumgezeigt, wir haben Bilder von Chris rumgezeigt, wir sind in alle Clubs gegangen, wo die waren, wo sie regelmäßig feiern gehen, in alle Bars, haben gezielt Leute angesprochen, die die beiden kennen. Ich habe dann den Messenger-Kontakt von Kens Freundin auf Instagram gefunden und sie angerufen. Sie ist nicht drangegangen und wir saßen dann abends beim Essen in so einem Hongkong-Nudel-Restaurant und dann ruft mich Kens Freundin zurück, die ich am Nachmittag angerufen hatte. Und ich habe ihr eben gesagt, wir sind Journalisten und wir arbeiten an einer Geschichte und wir glauben, sie kann uns dabei helfen. Und mitten im Gespräch hören wir, wie eine männliche Stimme ihr etwas zuflüstert. Direkt nach dem Telefonat hatte ich sofort eine Nachricht von Ken auf meinem Handy. You looking for me, also ihr sucht nach mir. Und kurz darauf hatten wir ihn dann endlich am Telefon.
Hi, it's Martin. Is it Ken?
Yeah.
Nice to talk to you.
Wir sitzen in unserem Hotelzimmer in Bangkok und Martin, mein Kollege, der führt das Gespräch. Man hört jetzt gleich Ken. Seine Stimme haben wir dabei aber mit KI verfremdet, damit man ihn nicht erkennt. Und Kens Linie in dem Gespräch ist ungefähr so. Ihr habt den Falschen, ich bin der Falsche, das ist eine Verwechslung und so weiter und so fort.
So, we do that, so we can verify what we publish is correct.
Und schon auf die simpelsten Fragen musste Ken ewig überlegen. Also wir hatten zum Beispiel seinen bürgerlichen Namen recherchiert und ihn gefragt, ob er so heißt.
Is your name?
Und daraufhin hat er dann 5, 6, 7 Sekunden gewartet, bis er dann irgendwann No Sir sagt.
No Sir.
Und hat halt versucht, sich rauszureden.
So, we think you send messages to people to fake websites, and when they go to the fake websites, they give away their card and use a tool called Magic Hat. And in that tool, you get their card details and you can create a fake. Yeah.
Listen, if you have any proof, you can go to the station.
Und nach 10 Minuten legt er einfach auf. Dann habe ich noch eine Nachricht bekommen an dem Abend. Und darin ist ein Foto. Und das Foto, das zeigt eine Hand. Und diese Hand hält eine Pistole. Und im Hintergrund stehen so ein paar Gewehre. Und dazu kommt dann der Text. Tell your partner, suck my dick. Wenn er angeblich der Falsche ist, hat ihn das Telefonat mit uns offenbar dann doch ziemlich aufgewühlt.
Wie hast du dich da gefühlt? Hattest du da Angst?
Also ich habe bei der Recherche die ganze Zeit geglaubt, das sind einfach Jungs, die sind ganz gut mit Computern. Die haben da ein Geschäftsmodell gefunden, was gut für sie funktioniert, that's it. Aber wenn man dann vor Ort in Bangkok ist und so ein Bild bekommt, dann überlegt man schon mal kurz, kann das sein, ist die Waffe echt, so Sachen halt. Wir wissen ja nicht, ob es vielleicht irgendeine Form von Mafia oder organisierter Kriminalität gibt, in die diese Typen eingebunden sind. Das können wir ja im Zweifel auf Telegram gar nicht sehen.
Das war dann dein letzter Kontakt mit ihm, dieses Pistolenfoto?
Also ich habe ihm dann in den Monaten danach immer mal wieder eine Nachricht geschickt und gesagt, hey, wir würden gerne veröffentlichen und so weiter, wie sieht's aus? Und wir haben ihm verschiedene weitere Gelegenheiten gegeben, uns ein Interview zu geben oder auf unsere Fragen zu antworten. Das hat er dann aber nie gemacht.
Okay, also eure Recherche in Bangkok, die zeigt, man kann die Scammer finden, wenn man es versucht. Lass uns mal auf das große Ganze schauen. Habt ihr denn herausfinden können, welches System hinter diesem Betrug steckt? Ihr hattet ja sowohl die Software als auch die Telegram-Chats.
Also was wir sehen ist, dass das ein ganzes Ökosystem ist, eine ganze Industrie, die an diesem Scam beteiligt ist und daran verdient. Eine Industrie, in der unterschiedliche Akteure unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Also es gibt diesen Entwickler, der die Software programmiert hat. Der heißt ja eben Dakula. Er hat Magic Hat entwickelt und man kann diese Software dann eben mieten, wochenweise oder monatsweise oder so. Und dann gibt es Leute, die genau das eben machen. Sie mieten die Software, sie benutzen sie, um diese Kreditkartendaten zu erbeuten. Aber irgendwie müssen diese Links ja noch bei den Leuten ankommen, die da draufklicken sollen. Und darauf wiederum haben sich andere spezialisiert. Also die bieten an, die SMS zu verschicken. Und dann gibt es wieder ganz andere Leute, die sind besonders gut darin, aus diesen geklauten Kreditkarten wieder Geld zu machen. Das heißt, diejenigen, die sie erbeuten, sind gar nicht zwangsläufig diejenigen, die sie dann auch benutzen und damit dann in den Laden gehen und einkaufen, sondern sie sammeln im Zweifel auch mal 10 Kreditkarten auf einem Smartphone und verkaufen das dann einfach weiter an andere, die glauben, daraus mehr Geld machen zu können. Es ist wirklich eine ganz arbeitsteilige Industrie, wo manche Leute sich eine Spezialisierung in einem bestimmten Bereich drauf schaffen und dann eine Dienstleistung an die anderen anbieten. Und wenn wir jetzt nur diese Industrie anschauen, dann sehen wir, dass die sehr aktiv und hochinnovativ ist und stark vernetzt. Es gibt ja ständig neue Tools, künstliche Intelligenz soll zum Einsatz kommen, um Phishing-Seiten noch besser zu machen und so weiter. Und besonders gut konnten wir diese Innovationskraft der Branche, wenn man das mal so euphemistisch sagen will, im letzten Mai beobachten. Da haben wir nämlich gemeinsam mit unseren Kollegen vom norwegischen Rundfunk und von der französischen Zeitung Le Monde erstmals über Dakula und über Magic Hat, die Betrugssoftware, berichtet.
Ihr Paket kann nicht zugestellt werden. Mit solchen Textnachrichten haben Betrüger allein in Deutschland tausende Menschen um viel Geld gebracht. Recherchen des Bayerischen Rundfunks und anderer internationaler Medien zeigen jetzt, dahinter stecken Kriminelle aus Asien.
Wir haben in unserer Berichterstattung im Mai damals den bürgerlichen Namen des Entwicklers der Software veröffentlicht. Dakula, der heißt Yucheng Tse, das ist ein junger chinesischer Mann, Jahrgang 2000 ist er. Und er steckt eben hinter Magic Cat. Und nach unserer Veröffentlichung hat Yucheng Tse seinen Account auf Telegram gelöscht. Und in den Chats konnten wir dann so ein bisschen Unruhe wahrnehmen. Und ich habe mich dann undercover als Interessent von der Software ausgegeben und habe gesagt, ich will die kaufen. Und ein Verkäufer der Software hat mir dann gesagt, nee, das gibt's gerade nicht. Die Software ist gerade nicht zu haben und der Chef ist gerade untergetaucht. Das heißt, mit unserer Veröffentlichung ist Magic Cat damals also verschwunden. Und da könnte man ja meinen, Problem gelöst. Aber diese Lücke, die Magic Cat hinterlassen hat, die wurde sehr schnell gefüllt. Es wurde eine neue Software verbreitet. Sie hieß jetzt nicht Magic Cat, sondern sie hieß Magic Mouse.
Magic Cat was gone and then it was the mouse, right? The mouse kit replaced and became one of the most popular ones.
Und Fort Merrill sagt, das ist hier so ein bisschen wie mit so einer Hydra.
The idea of like the many-headed Hydra, right? You cut one head off and two more spring up.
Wenn man einen Kopf abschlägt, da wachsen zwei neue nach. Also es gibt viele Leute, die mit diesen Scams ihr Geld verdienen. Und wenn eine Software verschwindet, weil es einem Entwickler zu heiß wird, weil wir gerade seinen Namen vielleicht veröffentlicht haben, dann taucht eben eine neue Software auf. Der Scam ist also nicht zu stoppen, nur weil ein paar europäische Medien darüber berichten.
Wie und vor allem wer könnte das denn stoppen?
Wir haben es hier natürlich mit Kriminalität zu tun und für Kriminalität ist die Polizei zuständig. Jetzt gibt es ja aber hier das Problem, dass Leute in Europa zum Beispiel von Leuten in Asien betrogen werden. Und da kann ja die Polizei in Europa, also zum Beispiel in Deutschland, nicht problemlos einfach so in zum Beispiel Bangkok oder in China ermitteln. Das andere Problem, was die Ermittler haben, ist eben, dass sie immer nur den Einzelfall sehen und nie die Strukturen. Also wir haben da beim BKA nachgefragt, kennt ihr Dakula, kennt ihr Magic Cat? Und die haben uns dann gesagt, dass sie sowohl die Software als auch den Entwickler kennen. Sie haben uns aber nicht gesagt, ob es gerade Ermittlungen gibt, sondern da haben sie auf kriminaltaktische Gründe verwiesen, weshalb da keine Antwort möglich ist. Man muss aber einfach sagen, dass es einfach sehr schwer gegen solche Scam-Netze ist zu ermitteln. Es ist eben nicht so, dass es hier klare Verantwortlichkeiten gibt, sondern man hat es ja mit wechselnden Tätern zu tun. Man kann ja nicht sagen, alle 20.000 Leute in Deutschland, die ihre Kreditkartendaten da eingegeben haben in diesen 7 Monaten, all diese Leute wurden ja nicht von der gleichen Person betrogen, sondern im Zweifel immer von unterschiedlichen Leuten. Die haben vielleicht dann immer die gleiche Software benutzt, aber kann das Benutzen einer Software schon kriminell sein oder das Programmieren einer Software, ist das schon kriminell? Und wenn das kriminell ist, wie leicht ist es, das zu verfolgen von einem anderen Land aus, vom anderen Ende der Welt aus?
Wenn die Polizei ja alles als Einzelfall einstuft in Deutschland, hast du gesagt, wie kann man sich denn eigentlich dagegen schützen? Oder wer schützt uns vor diesen Scammern?
Fort Merrill sagt, das ist hier eine Sache von verteilter Verantwortung.
It really is a shared thing. There's no silver bullet, there's no individual entity that could sort of solve everything, but many different players that could probably just do a little bit better.
Also man kann darüber nachdenken, wie kommt die SMS zu den Leuten? Dann landet man bei den Telekommunikationsanbietern, die ja die SMS zustellen. Und da kann man sich die Frage stellen, kann das nicht besser rausgefiltert werden? Dann ist die nächste Ebene ja die Phishing-Seite selbst. Also da könnte man überlegen, wie schnell ist man, wie gut sind da die Verfahren? Diese Phishing-Seiten werden regelmäßig abgestellt, aber dafür muss hier halt jemand mal melden. Dafür muss jemand erkennen, das ist wirklich eine Phishing-Seite, die ist wirklich kriminell. Und dann muss sich irgendeine Stelle wenden an die Hosting-Betreiber und so weiter. Die nächste Ebene ist ja dann das digitale Wallet. Also man gibt die Kreditkartendaten ein, die landen im digitalen Wallet. Da kann man die Frage stellen, warum kann man eigentlich so viele Kreditkarten zu einem Wallet hinzufügen? Also man hat es hier mit unterschiedlichen Verantwortungen zu tun. Es gibt viele kleine Räder im System, die man drehen kann. Und das, was die Scammer aber diesem System voraus haben, ist, dass sie dieses System perfekt dribbeln. Sie wissen einfach genau, wie sind die Regeln gerade. wie kriegt man gerade die SMS auf die Handys, wie kriegt man gerade die Kreditkarten in die Wallets, in welchen Ländern ist es schwerer, in welchen ist es leichter, und dann gehen sie halt genau dahin, wo es leichter ist. Und sie gehen dahin, wo die SMS nicht rausgefiltert werden. Wir haben viele, viele Anfragen geschickt an unterschiedliche Beteiligte, die alle was machen könnten. Und alle sagen auch, wir tun schon ganz viel. Wir arbeiten hochprofessionell, wir treten dem Betrug entgegen und dergleichen mehr. Und viele sagen auch, am Ende liegt es auch an den Leuten, ob sie wachsam sind oder nicht.
The way I've started to look at it over the past few years is the only person you can really trust to protect yourself is yourself.
Wir haben das Gefühl, so wird die Verantwortung halt sehr auf den Einzelnen, auf das Individuum abgewälzt und auch ein bisschen damit alleingelassen. Man kann nicht von jedem verlangen, in jeder Sekunde seines Lebens immer nur wachsam zu sein. Es muss möglich sein, dass es auch Sicherheitsmechanismen gibt, damit die digitale Kriminalität insgesamt zurückgeht.
Vielen, vielen Dank, Alex.
Ich danke dir.
Alexander Nabert und das Team von BR Recherche haben mehr als ein Jahr lang zu einem internationalen SMS-Betrugsnetzwerk recherchiert. Gemeinsam mit dem norwegischen Rundfunksender NRK und der Zeitung Le Monde aus Frankreich. Ihre Team-Recherche-Serie Kings of Scam, die findet ihr in der ARD-Mediathek. Und da erfahrt ihr auch noch mehr über die Opfer des Betrugs und was China eigentlich mit der ganzen Sache zu tun hat. Denn worüber wir hier im Podcast nicht gesprochen haben, sowohl die Telegram-Chats als auch die Software Magic Cat sind auf Chinesisch. Den Link zum Film, den stellen wir euch in die Shownotes. Und morgen geht's bei FKM um Orcas, die vor der spanischen Küste immer wieder Segelboote angreifen. Aus Rache? Wir schauen uns das an, was dahinter steckt. Die Folge dann wie immer ab 6 Uhr in ARD Sounds oder da, wo ihr uns gerade hört. Autor der heutigen Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck und Marc Hoffmann. Produktion Christine Frey, Konrad Winkler, Jonas Teichmann und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elina Kuch. Wir hören uns morgen wieder. Hi, hier ist nochmal Elena mit einem Podcast-Tipp. Im Jahr 2021 klaut eine junge Frau einer Geldtransportfirma in Bremen mehr als 8 Millionen Euro. Ihr gelingt eine spektakuläre Flucht in die Türkei. Jahrelang taucht sie unter. Dann stellt sie sich der Polizei, kommt in Deutschland vor Gericht. Und bald wird klar, die Geschichte ist noch viel größer. Es geht um Callcenter-Betrug, Enkeltricks, die türkische Mafia. Wie passt das alles zusammen? Und wo ist das Geld? Das erzählt euch Aylin Doğan in einer neuen Staffel Die Millionendiebin, die Yasemin Story. Ab sofort alle Folgen bei ARD Sounds.